zu Gast in Hallo Brandenburg.
Wir sind verabredet mit einem Mann, 35 Jahre jung. Er ist Schauspieler, Regisseur, Autor, Produzent
und jetzt, Entertainer.
Jetzt ist er auch noch Musiker und Entertainer. Matthias Schweighöfer, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Freitag ist Ihr erstes Album erschienen.
Ja.
Lachen, Weinen, Tanzen. Haben Sie das eigentlich für sich jetzt schon
abgehakt?
Angenommen, ich bin nicht nur ein Schauspieler, der singt, sondern ich bin auch ein Musiker.
Ich finde es schön, weil normalerweise wird immer gesagt Sänger. Ich finde, Sänger ist irgendwie auch irgendwie ein komischer Begriff. Ne? Man ist so Sänger. Ne? Sänger heißt, das heißt, irgendwie singt man auch permanent. Ich finde aber, dass, ja, irgendwie war ich und bin ich immer Musiker gewesen, weil ich für die ganzen Filme halt auch immer sehr viel mit den Scores mitgemacht habe.
Was ist ein Score? Weiß ja der Laie gar nicht.
Sozusagen ein Original Score ist nicht der Soundtrack, sondern der Original Score heißt, was original für diesen Film an Musik produziert worden ist.
Ja.
Und da habe ich unter anderem auch die ein oder andere Note mit eingebracht.
Mit selbst verfasst, als Komponist. Wir werden ein paar Songs hören aus diesem neuen Album.
Das freut mich wirklich.
Ja. Und sprechen auch über die neue Serie von und mit Matthias Schweighöfer. Also. Eine Serie, die allerdings nicht im Fernsehen zu sehen ist, wo sie läuft, ab wann und worum es geht. Auch das in den kommenden 2 Stunden hier bei Antenne Brandenburg. Und wir starten wie gewohnt in dieser Sendung mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist absolut korrekt.
Absolut korrekt. Ja? Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden.
Okay, ich bin gespannt.
Als Kind wollte ich immer unbedingt
Schauspieler werden.
Das stand schon von vornherein fest?
Das war von Anfang an ist, klar. Eltern waren die Vorbilder.
Beide Eltern sind Schauspieler. Ja. Was soll da anderes aus einem werden? Die schlimmste Strafe war für mich als Kind,
nicht amerikanisches Kino gucken zu dürfen.
War weit verbreitet in der DDR. Sie sind 1981 geboren.
Ja, das ist richtig.
Wobei dann mit 7, 8, 9 Jahren das Schlimmste überstanden und da gab es auch Westkino.
Dann gab es Westkino, aber in den ersten Jahren war auch nicht der englischen Sprache so direkt vertraut zu sein. Ne?
Haben Sie noch Russisch gelernt?
Ich habe noch Russisch gelernt in der Schule, habe aber bis dahin jetzt wieder alles vergessen, bis dato. Ich wäre irgendwie gerne, hätte ich irgendwie sofort mit Englisch Kontakt gehabt, dass es noch ein bisschen, dass ich einfach noch hätte besser Englisch reden können.
Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist?
Alkohol. Kurz die Pause.
Ich glaube Ihnen kein
Wort. Die
Pause
ist nicht schlecht. Wonach ich süchtig bin, wo ich einfach nicht Nein sagen kann, ist Eis.
Habe ich gelesen, so 10 Packungen einer bekannten Eissorte auf dem Sofa sitzend verspeisen.
Ich liebe Eis. Das ist ganz schlimm. Ich bin vor allen Dingen in Kombination Schokolade, Vanille ist bei mir ganz klassisch. Das ist
ist gefährlich. Ich würde auf keinen Fall Werbung machen für
Krombacher Pilz.
Weil?
Krombacher. Ich würde auf keinen Fall Werbung
machen. Sie machen noch Werbung für Krombacher Pilz, oder?
Nee,
war das jetzt der Witz?
Ach, nee, nicht mehr.
Okay.
Ich würde auf keinen Fall Werbung machen für.
Wir können auch zurückstellen.
Ja, wir stellen zurück
kurz. Ja. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe,
werde ich unbedingt aus der Zeit versuchen, so wenig wie möglich zu machen.
Sehr schöne Antwort. Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf. Wenn ich mit meinem Erwachsenenleben nochmal von vorne anfangen müsste, würde ich
es genauso nochmal machen. Ich finde immer, früher habe ich mir gedacht, ich würde gerne einen Oscar gewinnen. Das denke ich mir immer noch, auch die Goldene Palme. Habe mir aber gedacht, wenn ich jetzt alles schon so mit Mitte 30 erreiche, kommt dann nach 40, ne? Christoph Waltz hat es zum Beispiel in, was die Filmlandschaft angeht, perfekt gemacht. Ich glaube, 52 war, 53, als er den Oscar bekommen hat, den ersten, ist doch cool. Der musste nicht mehr trainieren, um im Bereich zwischen 30 und 40 einen Astralkörper zu haben in Amerika. Und hat sich so ins amerikanische Herz, oder ins Weltherz gespielt, ne? Und das finde ich irgendwie ein richtig super Alter.
Gutes Timing für einen Oscar und auch ein gutes Timing für eine erste CD mit 35, vor allen Dingen, wenn man viele andere Dinge vorher gemacht hat. Lachen, Weinen, Tanzen. Wann und wo haben Sie diesen Song, nachdem er fertig war, zum ersten Mal im Radio gehört?
Ich habe Lachen, Weinen, Tanzen noch nie im Radio gehört, leider. Mir war auch gar nicht bewusst, dass im Radio gespielt wird, bis mir irgendjemand gesagt hat, dein Song läuft eigentlich im Radio.
Dann war das jetzt hier gerade eine Premiere.
Das war eben gerade eine Premiere und es hat sich toll angefühlt. Toll angehört vor allen Dingen. Ne?
Es ist, absolut.
Ich müsste öfters mal sonntags auch Radio hören. Das mache ich viel zu
unbedingt.
Selten.
Bei jemandem, der zunächst mal mit der Schauspielerei bekannt wurde, fragt man sich natürlich, wie kam das mit dem Gesang, mit der Musik? Hat das bei Ihnen immer schon eine Rolle gespielt oder ist das für Sie auch eine Neuentdeckung, jetzt selbst zu singen?
Das Singen war immer das, was an letzter Stelle kam, so für mich, weil Singen ist auch echt eine schwierige Sache. Mir hat es erstmal ganz am Anfang bei der Entstehung des Albums wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Musiksachen so zu schreiben, die Musiksachen zu entwickeln, was wäre so ein Sound von so einem Album. Erst als das Singen dann kam, dachte ich mir, jetzt die Texte sind zwar toll, aber das wirklich zu singen wird auch nochmal echt interessant.
Hatten Sie eine Gesangsausbildung?
Ich war an der Schauspielschule, wurde mir natürlich handwerklich beigebracht zu singen, aber das habe ich jetzt, ich aus der Schauspielschule raus, war 2000 jetzt, seit 17 Jahren. Deswegen habe ich angefangen so mit Vocal Coaches. Und es ist ja auch einfach ein Muskel, den man wirklich trainieren muss. Aber das Schöne an dem Album, finde ich, ist halt so, es ist einfach ein ehrliches Album. Und ich muss mich dann auch nicht hinstellen als super profilierter Sänger und hier, ne, sondern,
Es geht nicht darum, irgendeinen Wettbewerb
zu gewinnen. Ja, sondern es geht darum, das Album erzählt eine schöne Geschichte und das ist, das war mir wichtig.
James Blunt war neulich bei uns und hat erzählt, dass er für sein neues Album ungefähr 100 Songs komponiert hat und hat dann die besten 12 ausgesucht. Haben Sie auch so aus dem Vollen geschöpft?
Nee, wir hatten ein kleineres Besteck an Songs. Wir hatten auch wirklich nur 20, 21, 22. Und wir haben auch so Hip-Hop-Songs produziert, so, weil ich bin ein großer Hip-Hop-Fan. Und wir hatten aber niemanden, der das rappt. Ne? Ich habe es irgendwann Sido auch geschickt und habe ihm gesagt, Sigi, was hältst du davon? Kannst du damit was anfangen? Er hat gesagt, was soll ich denn mit dem Scheiß? Was ich auch wieder cool fand, eigentlich, dass er ehrlich gesagt hat, hä? Ne? Ist in Ordnung, aber ist erstmal nicht meins.
Ist dann vielleicht was fürs nächste Album?
Kann man.
Eine schöne Hip-Hop-Nummer.
Ja, guck mal. Ja.
Am 18. Februar gibt es ein ziemlich großes Konzert im Berliner Tempodrom.
Das sagt mir nicht jetzt, das Datum.
18. Nicht? Februar? Er macht immer so Witze und ich weiß immer nicht, verarscht er mich jetzt oder meint er das ernst?
Was ist am 18. Februar?
Tempodrom?
Nee, macht's jetzt nicht Klick.
Großes Konzert, es ist ausverkauft.
Also ich werde nicht da sein an dem Abend. Die Band, ja. Wir proben gerade.
Ja. Wir proben und es läuft nicht gut oder deswegen überlegen Sie es abzusagen?
Nee, es macht total Spaß. Macht richtig Spaß.
Mit Orchester?
Mit großem 30-Mann-Orchester.
Haben Sie Bammel?
Der Stift malt schon, wie man so sagt. Ich bin total nervös, aber ich freue mich auch irgendwie, weil es zum ersten Mal was ganz anderes ist als Film. Weil das nochmal so eine andere Form von im Moment sein ist und so Teamwork, das ist schon echt toll.
Viel Erfolg.
Toi, toi, toi.
Ne? Wie man so sagt. Nach dem Album gibt es ja eine weitere Premiere von Ihnen, eine Stream-Serie, Online-Serie, zu sehen im Internet. You Are Wanted. Ja? Frei übersetzt, du wirst gesucht. Ja, läuft auf Amazon Prime, ein Online-Streaming-Dienst wie Netflix und Nextdome. Worum geht's?
Es wird anhand einer jungen Familie gezeigt, was passiert, wenn man in Zeiten der Öffentlichkeit des World Wide Web halt an jemanden gerät, der dein Leben umschreiben will, ob du was dagegen tun kannst oder nicht.
Das heißt, sie spielen einen jungen Familienvater, der eigentlich ein ganz glückliches Leben führt. Und
bis der eines Tages seine Kontaktdaten mit jemandem tauscht, der halt sagt, an dir statuiere ich ein Exempel.
Wird gehackt und das Leben stürzt ins Chaos.
Genau.
Es gibt schon einen ersten Trailer und der macht einen sehr flotten Eindruck. Sie haben sich vermutlich nicht am Notruf Hafenkante orientiert bei diesem Film. Gibt es Vorbilder?
Ja, natürlich. Also Vorbilder gibt es nicht, aber ich dachte mir, als wir die Serie entwickelt haben, wusste ich ja, dass ich bin oft auf Amazon Prime gegangen und dachte mir so, okay, was ist eigentlich die Konkurrenz, wenn da unser Bild ist? Und da stand auf einmal House of Cards und Man in the High Castle und Transparent und alles Mögliche, dass ich mir auch dachte, ja, du solltest dir sehr viel Mühe geben, sonst siehst du da echt alt aus. Und deswegen war es eigentlich Aufgabe, einen wirklich tollen internationalen Look zu kreieren.
Das ist gelungen. Also es sieht wirklich toll aus, was man so sieht, die ersten Bilder.
Ja, ich war auch ganz stolz. Sie haben gestern veröffentlicht gemacht, dass das bei Amazon der meistgeklickteste Trailer aller Zeiten ist. Das finde ich wirklich krass.
Das ist erstaunlich, aber es ist insofern auch nicht erstaunlich, weil es eben die erste deutsche Serie auf Amazon sein wird, was ja quasi Neuland ist. War da irgendwas anders bei der Arbeit mit Amazon als mit deutschen Fernsehsendern?
Ja, man hat keine Redaktion. Das ist gut. Also wir konnten halt, es war klar, was kommt da auf uns zu? Wie wollen wir das machen? Und dann hast du mit Amazon, in dem Fall hat es ja auch Warner Brothers Television eigentlich mitentwickelt, haben die halt auch gesagt, ey, ihr habt erstmal freie Hand, die und die Thematiken für die Folgen sind Knaller, setzt ihr um.
Sie übernehmen bei dieser Serie eine Vierfachverantwortung, ne? Als Hauptdarsteller, Co-Autor, Regisseur und Mitproduzent. Klingt das jetzt nur nach einem extrem großen Aufwand für Sie oder war es das auch?
Also das war für uns alle ein großer Aufwand, aber auf der einen Seite hat es wiederum sehr Spaß gemacht, weil es endlich auch wieder mal ins ernste Fach geht. Wir waren echt gut aufgeteilt. Ich konnte meine Schauspieler führen und habe viel auch die ganze Zeit geschrieben, umgeschrieben, aber ja, letztendlich waren wir wirklich gut organisiert.
Es sind mit dabei Alexandra Maria Lara, Caroline Herford, Tom Beck. Ja. War die Besetzung auch eine Entscheidung von Ihnen?
Es war auf jeden Fall eine Entscheidung von mir und ich brauchte halt Kollegen, auf die ich mich auch immer erstmal verlassen konnte, die ich auch kannte. Ich brauchte halt Leute, die auch unheimlich schnell umsetzen können, die man halt sehr schwer belasten kann.
Weil man nicht so viel Zeit hat zum Drehen?
Richtig.
Ja. Auch da, Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld in dem Falle beim Film.
You Are Wanted, 6 Episoden a 47 Minuten Start am 17. März in der Hauptrolle. Unser Gast heute, Matthias Schweighöfer.
Das ist richtig. Ne?
Und jetzt gibt es das obligatorische Gastgeschenk. Das Ihre steht hier vorne.
Ist das Trüffelöl.
Woher wissen Sie? Das gibt's doch nicht.
Nee, das wusste ich wirklich nicht, aber ich habe es jetzt wirklich geraten. Das
ist wirklich so. Na, ja, ist das wirklich machen Trüffel? Sie mal auf. Machen Sie mal auf.
Nicht schlecht, oder?
Der erste Gast, der errät, was für ein Geschenk er bekommt. Ich bin echt platt.
Nee, aber ich hab's von der Größe, dachte ich mir so, okay, wenn das ein Geschenk ist. Und in dem Moment, als Gastgeschenk, dachte ich mir so, ey, wenn das jetzt Trüffelöl ist, wäre es nicht schlecht. Na, weil,
ja, weil es ist nee, bei Ihnen zu Hause aus?
Es ist wirklich aus zu Hause. Ist kein Witz?
Aber es bestätigt mich ja. Also ich freue mich sehr, das scheint dann also keine Ente gewesen zu sein. Ich musste kurz erklären, warum ich Trüffelöl...
Wegen dem Risotto?
Nee, wegen Steak mit Ricotta, Spinat und Kartoffeln mit Trüffelöl.
Ach, sehr gut, ja, genau.
Das stand mal vor Jahren in einem Fragebogen.
Ja, ja, so Kartoffelstampf. Ist ganz gut, wenn man so Kartoffelbrei machen. Mit so ein bisschen Trüffelöl, ist gar nicht schlecht.
Toll.
Ja, finde ich auch. Ich bin ganz überrascht. Ich freue mich vor allem total über das Trüffelöl. Endlich mal wieder... Das ist der Wahnsinn hier, guck mal, auch sogar mit weißem Trüffel.
Weißer Trüffel ist ja der intensivere, ne?
Das heißt immer nur ein paar wenige Tröpfchen.
Reicht schon aus, also da reicht auch so eine kleine Flasche, wie, nicht größer als eine Parfumflasche.
Die echt hält 15 Jahre.
Kochen Sie denn oft?
Ja, also wenn ich da bin, ja. Ich koche gerne, aber nicht so oft. Aber zum Kochen braucht man Ruhe und Zeit. Und auch Abnehmer in der Küche, die gerne das essen. Meine beiden Kinder...
Ist schwierig mit Trüffelöl, ne?
Ja, man macht vor allen Dingen einfach leckeres Essen und die gehen da einfach direkt dran vorbei und holen sich einfach mal nur einen Joghurt oder sowas. Ne?
Die sind 3 und 8 jetzt, ne?
Die sind 3 und 8, ja. Aber doch, manchmal befreundet sind, kochen wir. Und dann ist Trüffelöl Knaller.
Das, was man sich ja bei Ihnen heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, ist, dass Sie eine Phase als Kind hatten, da waren Sie gewichtstechnisch etwas instabil, ne?
Das finde ich einen schönen Ausdruck für die Zeit. Es schwankte alles so zwischen 80 und 160 Kilo, ja.
Mindestens, die 160, wie oft wurden die erreicht?
Manchmal. Nee, ich glaube, das ist auch wieder so eine Geschichte, bei der ich mir auch irgendwie, also das hat sich so verselbstständigt mit diesem, dass ich früher so dick war.
Also, stimmt das gar nicht so?
Nee, doch, ich war, sagen wir mal, etwas fülliger.
Und das mit dem Gewicht ging dann von selber wieder weg? Oder wie hat sich das
erledigt? Ich habe dann angefangen zu trainieren, viel Sport gemacht und bin zum Glück auch gewachsen.
Stimmt, das passiert ja auch öfter, wenn man
doch als Kind noch kleines... Wenn man in die Pubertät kommt, habe ich davon gehört, kann es manche ereilen.
Heute haben Sie keine Scheu davor, sich im Film auch mal auszuziehen. Ihre Mutter hat mal gesagt, Sie würden sich in jedem Film eine Szene schreiben lassen, in dem Sie die Hosen runterlassen dürfen. Trifft das zu?
Ja, meine Mutter wollte nur wieder ein bisschen ins Rampenlicht drücken. Deswegen hat sie so eine Aussage getroffen. Nee, das stimmt nicht. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich nicht gerne auszieht eigentlich. Manchmal ist es nur aber ein Film für Frauen. Freuen die sich ja auch mal, so einen Po zu sehen. Nee, also ich ziehe mich im Film nicht gerne aus. Ich werde oft dazu gezwungen.
Hätten wir das auch mal festgehalten.
Ja.
Stimmt es eigentlich, dass Sie vor 2 Jahren Ihr Testament geschrieben haben?
Ich glaube, ich habe mal mein Testament aufgesetzt, ja.
Das ist relativ früh für einen so jungen Mann wie Sie.
Ja, naja, aber ich habe ja auch viel Verantwortung. Ne? Und wenn mal irgendwas ist, man weiß nie, was passiert, dann sind Dinge gut geregelt. Ich habe mal eine Therapie gemacht mit meiner fantastischen Therapeutin, die ich sehr liebe, die auch gesagt hat, ey, wie viel im Leben beschäftigst du dich eigentlich mit dem Tod? Und ich habe gesagt, nie wirklich. Oder, also ich versuche den Tod immer so ein bisschen wegzupacken. Und dann hat die gesagt, also 30% beschäftigst du dich mit dem Tod so ein bisschen, 30% Leben und 30% mit anderen Dingen. Hast du doch eigentlich davon wirklich nur, wenn man es hochrechnet, also fehlen ja eigentlich knappe 60%, um 100% richtig zu leben. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, um wirklich zu sagen, ich beschäftige mich mal, ich kläre mal alles ab für meinen Tod, umso mehr Prozent hast du ja für dein Leben. Hm. Das fand ich eine gute Rechnung. Und das habe ich ab da an versucht zu ändern.
Das ist ein guter Ansatz.
Finde ich auch.
In die Erbmasse eingehen würde unter anderem eine Produktionsfirma. Und die ist sogar an der Börse notiert.
Die ist sogar an der Börse notiert.
Was macht den Reiz einer eigenen Produktionsfirma aus? Gibt ja andere Schauspieler, die auch eine eigene Firma haben.
Bei mir gab es so Zeiten, da wollte ich nicht mehr warten auf, ey, ich würde jetzt aber gerne das spielen oder ich hätte jetzt vielleicht auch mal eine Chance, lieber das machen zu können. Und es war manchmal echt schade, weil ich wollte nicht mein Leben mit Warten vergeuden. Und daraufhin habe ich mich entschieden, diese Firma zu gründen, um unabhängig zu sein und auch sagen zu können, ey, lass uns doch einen Pool aufbauen auch für Leute, die kreativ sein wollen, die mit reinholen und irgendwann sagen, wir bauen es lieber aus dem eigenen Laden halt auch oft, um nicht immer warten zu müssen.
Also man hat einen größeren Einfluss auf die Arbeit, die man macht.
Man hat überhaupt einen Einfluss auf die Arbeit, die man macht.
Stimmt es, dass Sie mindestens 2 Filme pro Jahr drehen müssen, damit sich die Firma rechnet?
Also ich glaube, ja, wir müssen 2 Filme im Jahr machen für die Firma. Ja.
Ist das ein Druck oder kann man da entspannt umgehen mit und sagt, das kriegt man hin, das ist zu schaffen?
Das ist zu schaffen. Für mich ist es manchmal halt so, ich muss dann auch nicht immer mitspielen. Ich bin auch froh, wenn ich mal nicht immer mitspielen muss, obwohl ich halt auch sehr große Lust habe zu spielen. Ist ja schade, einen Film im Jahr nur einmal spielen zu dürfen, irgendwie für 40, 50 Tage, ist ja auch schade, ist ja auch mein Beruf.
Worüber ich gestaunt habe, ist, dass Sie sogar jetzt noch einen Schritt weitergehen und seit einer Weile auch Internetfilmanbietern wie Netflix und Amazon Konkurrenz machen, nämlich mit einem eigenen Streamingdienst, Pantherflix. Mhm. Was wird einem da angeboten?
Als Beispiel, wenn man jetzt aus China kommt, ne, und hier in Deutschland ist, und irgendwie chinesische Filme gucken möchte, auch nicht untertitelt, sondern in der eigenen Landessprache und man nicht zugreifen kann auf die Netzwerke aus dem eigenen Land, dann hast du keine Chance, chinesische Filme zu gucken. Gehst du auf Pantherflix, kannst du komplett alle chinesischen Filme gucken, die du von zu Hause halt auch machst, weil das für die Märkte freigeschaltet ist.
Das heißt, für Deutsche, die im Ausland leben, die könnten dann da eben deutsche Filme gucken.
Genau, das gleiche gilt für Rumänen, das gleiche gilt für Franzosen, für Skandinavier.
Aber ich könnte als Deutscher in Deutschland natürlich auch deutsche Filme
gucken. Genau, du kannst halt aber auch in China das gucken oder halt in Japan. Und vor allen Dingen können kleine Filmemacher eigentlich ihre Filme darauf stellen. Das oftmals ist ja bei so bei den großen Anbietern wie Netflix und Amazon, Maxdome, sind ja gar nicht so die kleinen Filme aus den Ländern vertreten, sondern halt wirklich auch nur so oftmals echt die großen kommerziellen Filmerfolge an den Kinokassen. Und bei Pantherflix kannst du halt alles raufstellen und raufladen und kannst dir halt das angucken, was halt auch so die heimischen Filmemacher halt rausbringen.
Und das funktioniert dann wie eine Videothek? Man bucht sich einen Film, zahlt da, weiß ich nicht, 3 Euro, 4 Euro für?
Ich glaube 2,99 Euro, 3,99 Euro, ja.
Und das, was Sie relativ einmalig macht, ist, dass Sie die Produzenten, die die Filme anbieten bei Ihnen, dass Sie die sehr fair bezahlen mit 75% der Streaming-Preise. Verstehen Sie sich da auch als Filmförderer?
Ja, weil es halt cool ist, weil es auch den Leuten ermöglicht, egal also wie viele Filme, wenn du an den Kinokassen nicht unbedingt Chancen hast, gut zu performen, ermöglicht es dir halt auch hinten raus, echt etwas zu verdienen, um neue Projekte auch anzuschieben. Klar.
Wir haben vorhin schon erwähnt, dass Sie inzwischen oft auch Regie in Ihren eigenen Filmen und Serien führen. Wenn man in einem Film schon die Hauptrolle spielt, warum ist es Ihnen dann wichtig, auch noch Regie zu machen? Braucht man nicht jemanden, der einen auch selber führt? In der Hauptrolle zum Beispiel?
Also das finde ich halt auch, dass es manchmal in meinen Filmen mir manchmal so die Objektivität fehlt. Bei Wanted war es jetzt was anderes, es war sehr gut. Da hatte ich nämlich eine Frau, eine Gudrun Barmann, einen Coach.
In der Serie jetzt.
Genau, und die hat wirklich ausnahmslos nur auf mich drauf geguckt. Und das war wirklich toll, weil ich konnte mich um alle anderen kümmern. Es gab jemanden, der sich nur um mich gekümmert hat.
Das heißt, die hat dann auch mal gesagt, die Szene müssen wir normal machen?
Ja, oder? Die hat dann auch mal gesagt, pass auf, das und das sagt ja die Szene aus, vergiss das nicht. Das passiert da. Mhm. Weil oftmals im ganzen Gewusel werde ich dann auch schludrig. Und das ist dann toll, wenn jemand sagt, ey, pass auf, es geht in der Szene darum. Stimmt. Hast absolut recht, es geht darum. Stimmt. Ich konzentriere mich jetzt mal auf mich, spiele das so und dann kann man sich wieder auf die Kollegen konzentrieren. Das war super.
Ihre Eltern sind beide auch Schauspieler. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, vor allem am Theater. Ja. Aber spielen auch ab und zu in ihren Filmen mit. Auch in den Filmen, die sie dann als Regisseur betreuen. Was ich mir sehr merkwürdig vorstelle. In Waterman war ihre Mutter dabei. Die hat eine Sportlehrerin gespielt. Ist das dann nicht merkwürdig, der eigenen Mutter zu sagen, du Mutti, in dieser Szene müsstest du die Figur noch mal ein bisschen anders anlegen oder mach's mal ein bisschen anders?
Ja, das ist gar nicht merkwürdig, weil meine Mutter natürlich total sich zurücknimmt und dann nicht Mutter ist, sondern Kollegin. Und die sowieso immer total nervös ist, gerade wenn da einfach 80 Leute um mich rumstehen und man ist dann der Chef, dann ist die eher auch kleinlaut anstatt vorlaut.
Ja.
Und macht dann all das, was man ihr sagt.
Wobei sie hatte da wohl eine Frisur, die ihr so gar nicht behagt hat. Und sie haben aber gesagt, die trägst du,
Mutti. Ich fand die Frisur sehr lustig. Also schlimmer war die Hose, die sie sich so einen Schritt ziehen musste. Das war viel schlimmer.
Und da musste sie dann durch.
Da musste sie auch mal durch. Ja, weil sie, wenn sie da mitspielen will, muss sie da durch.
Umgekehrt war ihr Vater auch schon ihr Regisseur, ne? Bei Hamlet am Deutschen Theater.
Stimmt.
Geht das dann vom Papa,
also sich dirigieren zu lassen? Das haben wir nie aufgeführt. Da haben wir nur 1-2 Proben gehabt. Das war schade. Es ist nie dazu gekommen. Das war cool. Ich hätte gerne mit meinem Vater mal ein bisschen, dass mein Vater mich inszeniert hätte. Aber bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen, richtig.
Ist das eine Option für Sie, Theater?
Mein lieber Freund Milan Peschel versucht mich immer wieder damit zu bewegen, Theater zu machen. Aber irgendwie habe ich auch total Respekt, in einem Theater zu sitzen. Viele kommen da vielleicht auch nur hin, um einen als Person zu sehen, was es für so ein Stück auch schwierig macht. Ne?
Befürchten Sie Turbulenzen oder Unruhen im Zuschauerraum?
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich würde mich dann so unter Beobachtung fühlen, dass man wirklich, glaube ich, gar nicht mehr frei wäre, weil niemand mehr den objektiven Blick hätte für das Stück.
Also doch lieber Film?
Lieber Film oder halt live auf der Bühne singen.
Was demnächst ja öfter passieren wird,
wie wir gehört haben. Ich habe davon gehört.
Wir kommen zum Antenne-Fragebogen.
Oh, toll. Okay,
das sind 10 kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
Okay, das schaffe ich.
Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen? Haben wir vorhin schon mal kurz
angesprochen. Amerikanisches Englisch.
Amerikanisches Englisch. Wäre gut, um in Hollywood mal zu drehen, zum Beispiel.
Überhaupt generell perfekt Englisch zu drehen.
Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel?
Ja. Ja.
Was wäre so eine gute kumpelhafte Seite an Ihnen?
Ach, der Humor. Viel Lachen. Ne? Es ist mein Freund Novi, der Schlagzeuger von Silbermond, einer meiner liebsten Schätze. Wenn wir lustig unterwegs sind, dann fahren wir auch schon mal, drehen wir so richtig so die Radionachrichten laut auf und fahren am Kollwitzplatz an Cafés vorbei, um Frauen zu beeindrucken.
Mit Radionachrichten,
ja. Mit Radionachrichten ganz laut. Fahren so ganz cool, so mit 10 vorbei. Ich liebe sowas.
Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden?
Es war noch Grünkohl.
Ja.
Jetzt ist es Rosenkohl.
Rosenkohl geht nicht?
Na, Rosenkohl ist schwierig.
Ach so, aber wenn der zerkocht, ist es natürlich böse, aber so schön die Blätter runtergezupft und dann in Butter geschwenkt, ein bisschen Muskat
drüber. Aber bremst ordentlich die Verdauung.
Ach so, okay, gut. Naja, ne, kommt auf den Typ auch so ein bisschen an. Von welchem Traum haben Sie sich bereits verabschiedet?
So ein Teenie-Idol zu werden wie Justin Bieber. So ein Rock-Teenie-Idol.
Aber der hat doch keine Ruhe mehr in seinem Leben. Und wenn er beim Konzert singt, hört man nichts mehr, weil die Mädels alle so kreischen. Ist das erstrebenswert?
Für ihn ja, wenn er einen schlechten Tag hat. Ja. Muss er sich nicht so anstrengen. und ich finde aber, wie gesagt, aber ich glaube, das muss einfach irre sein, wenn du halt so eine... noch besser. Als Tom Brady jetzt diese 31 Punkte aufgeholt hat.
Beim Super Bowl.
Wahnsinn. American Football Quarterback, der beste Quarterback aller Zeiten.
Das wären Sie gerne.
Ach Gott, das wäre der Wahnsinn.
Okay, das wird vermutlich, das wird schwierig.
Teenie-Idol kann ich
das immer auch noch. Das wäre noch möglich, Quarterback schwierig. Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Lachende Kinoseele.
Gibt es etwas, in dem Sie gern richtig gut wären?
Im Bett.
Sind Sie ein guter Verlierer? Müssen wir nicht weiter ausführen.
War aber gut, ich werde, sind Sie ein guter Verlierer? Ich kann verlieren.
Welche Jugendsünde bereuen Sie?
Meine Frisuren manchmal in der Jugend, die waren krass.
Ja, die bereut jeder, ne?
Ich habe mir manchmal so ein Haarnest hinten gemacht und vorne welche Jugendsünde, was war noch so eine Jugendsünde? Ich war mal auf Kreta am Urlaub und hatte so eine übelste Michael Jackson-Zeit, ne? Und dann waren da immer diese Animateure, diese Animationsprogramme. Und ich weiß noch, wie ich wirklich vor dem ganzen Hotel als dickes Kind Michael Jackson getanzt habe. Und ich glaube, das sind so Momente, wo die Eltern sagen, ach, ist mein Kind nicht süß? Und aber alle anderen sagen, oh Gott, wie sagen die jetzt, das Kind ist einfach auch ein bisschen peinlich. Das war mit so einer Jugendsünde.
Aber keine Wunden von übrig geblieben, keine Narben?
Nee. Bis auf den Moonwalk.
Der hat ja nicht so gut geklappt?
Nee, doch, aber den immer wieder, wenn es mich reißt, führe ich den auf. Das sind so Überbleibsel.
Was machen Sie am 26. Februar?
Am 26. Februar?
Ja.
Die Frage können Sie mir doch beantworten, oder? Was mache ich am 26.?
Oscar gucken.
Das sind nämlich die Oscars. Ja. Da gucke ich nämlich die Oscars an dem Abend.
Ist das eingeplant tatsächlich?
Das ist im Kalender richtig, richtig rot markiert.
Für welchen Film bekommen Sie Ihren ersten Oscar?
Ich habe eine Idee, aber das darf ich hier nicht sagen.
Ach so, weil sonst andere kommen und sich die klauen, die Idee?
Das ist aber eine sehr schöne Idee.
Und die wird irgendwann umgesetzt?
In den nächsten 2 Jahren.
Ist schon geplant? Mhm. Und warum kann dieser Film den Oscar gewinnen? Was hat er, was andere Filme nicht haben?
Mich. Nein, es ist einfach eine sehr schöne, tragische Geschichte. Es ist eine sehr universelle Geschichte. Wenn jemand das sieht, kann jeder Mann und jede Frau in dem Land sagen, ah ja, krass, okay, genau die Frage würde ich mir jetzt auch stellen.
Das ist einer Ihrer Tagträume, der Oscar. Hat man denn aber von einem Oscar wirklich was, außer den einen Moment? Für viele Schauspieler ist es so, die gewinnen den Oscar und sagen, danach kam dann nichts mehr oder nichts Großes, für das es zu arbeiten lohnt.
Ja, weil der Grund, deswegen sage ich ja, hat das auch noch Zeit. Aber ich finde, was da passiert ist, dass nicht über den Oscar geredet wird, sondern über den Film. Oder beziehungsweise die Anerkennung auch in anderen Ländern. Ich glaube, das ist das Schöne. Zu sagen, okay, du reist wirklich mit einem großen Film.
Das wäre Ihr Ziel, ja. Vorrangig. Also gar nicht mal so sehr der Preis, sondern eher das, was dann daraus
folgt. Ja, ich glaube, es ist toll, wenn du mal wirklich irgendwo in Amerika sitzt und Leonardo DiCaprio oder Meryl Streep kommen an und sagen, ach, toll, hat mich beeindruckt. Wir können bei ihm das nächste Mal spielen. Hätten Sie eine Rolle für mich?
Ja.
Komm, jetzt macht die Vlog ist gerade ganz schlecht, wir feiern. Ich glaube, das muss krass, das muss toll sein.
Was wird Ihr nächster Kinofilm sein? Der, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Ich habe gerade keinen neuen Kinofilm.
Auch mal ein seltener Zustand für Sie, ne?
Ja.
Dafür eine neue Serie.
Ja.
You Are Wanted, ab 17. März auf Amazon.
Das ist richtig.
guten Start für das erste Album.
Vielen Dank.
Lachen, Weinen, Tanzen.
Toi, toi, toi.
Und zwischendurch immer mal eine Minute Zeit für einen Tropfen Trüffelöl auf einen schönen Kartoffelpüree.
Auf jeden Fall, ich gebe mir Mühe. Vielen Dank für dieses fantastische Interview.
Matthias Schweighöfer war unser Gast heute. Vielen Dank.
Vielen Dank, ich habe zu danken.